Ich konnte nicht aufhören. Jeden Abend trank ich Hustensaft. Tagsüber schluckte ich Tams, während ich zu Gott betete. Ich betete um eine Karte, einen Gewinn, Glück. Ich hatte es einfach satt, krank und müde zu sein. Ich machte 3 Zusatzwetten. 3 Prop-Wetten brachten 7-mal mehr als mein Jahresgehalt. Mein Kumpel Greg war bei mir und sagte zu mir, lass uns hier verschwinden. Ich sagte, nein, ich gehe nicht. Er sagte, du bist krank. Das war das erste Mal, dass mir jemand sagte, ich sei krank. Wenn du weiterspielst, hast du 3 Möglichkeiten. Gefängnis, Wahnsinn und Tod. Hallo zusammen, willkommen zurück zum Podcast One Day at a Time. Unser heutiger Gast ist Rich Galgano. Er ist ein Unternehmer, der sich von seiner Spielsucht erholt. Und seine Geschichte ist unglaublich einzigartig. Er hat gerade erst ein Buch geschrieben, über das wir in dieser Podcast-Folge sprechen werden. Rich, danke, dass du dabei bist. Ich freue mich wirklich darauf. Ich mache keine Witze. Ich stelle normalerweise keine Hintergrundfragen und recherchiere auch nicht viel. Normalerweise lerne ich während des Gesprächs dazu. Doch nach deiner Nachricht über deine Geschichte habe ich gründlich recherchiert. Und ehrlich gesagt ist es eine Geschichte, von der ich nicht gedacht hätte, dass wir sie auf diesem Kanal erzählen können. Und deshalb freue ich mich sehr darauf, weil sie den Leuten zeigen wird, was sie nach dem Ende des Glücksspiels erwartet. Also, zu 100%. Warum tauchen wir nicht einfach ein? Warum sind wir heute hier? Erzähl mir ein bisschen über dich. Nun, Rich Galgano. Ich werde dieses Jahr 57 Jahre alt. Und ich bin seit 32 Jahren clean. September 1993, 24 Jahre alt, 3 Wochen vor meinem 25. Geburtstag, mein erstes GA-Meeting. Unternehmen noch nicht gegründet. Ich arbeitete sehr erfolgreich, hatte einen sehr guten Job und etwa ein Jahr, nachdem ich mit dem Glücksspiel aufgehört hatte, ging ich zu meinem Sponsor und sagte, eigentlich sind es wahrscheinlich 9 Monate. Und weil man ja weiß, dass man nach einem Jahr keine großen Veränderungen in seinem Leben vornehmen möchte, abgesehen von einem Jahr nach der Genesung, sagte ich mir nach 9 Monaten, das muss ich tun. Und dank des Segens meines Sponsors und des enormen Netzwerks und der Unterstützung, die ich in GA hatte, hatte ich ein großartiges Unterstützungsnetzwerk. Ich machte mich auf den Weg und gründete einfach dieses Unternehmen, das sich zu etwas absolut Unglaublichem entwickelte. Das ist fantastisch. Nun, herzlichen Glückwunsch dazu. Bevor wir uns mit dem Aspekt der Genesung befassen, sollten wir vielleicht die Ausgangsbasis dafür festlegen, wie es zu dem Punkt kam, an dem du mit dem Glücksspiel aufhören wolltest. Vielleicht gehen wir ein paar Jahre zurück. Damals, als ich gespielt habe, das ist vielleicht für einige der jüngeren Männer und Frauen da draußen neu. Man musste arbeiten, um spielen zu können. Man musste sich ins Auto setzen und zum Casino oder Flussboot fahren. Man musste sich ins Auto setzen und zu einem Pokerspiel fahren. Ganz anders als heute. Wenn ich noch lebe, werden wir später darüber sprechen. Würde ich Rich Galgano von 1991 ins Jahr 2025 versetzen, würde ich mir in 3 Tagen die Birne wegballern. Nicht in 3 Jahren. Im letzten Jahr. Also, Mitte, 92, gegen Mitte, 93. Da war ich einfach nur, verdammt, Alter. Ich habe von Karten geträumt. Ich spielte hauptsächlich Blackjack und Poker und träumte von Karten, Kartenhänden, Blackjack und Riverkarten. Ich konnte nicht aufhören. Jeden Abend habe ich Hustensaft getrunken. Tagsüber habe ich Tams geschluckt. Meine Gebete galten einer Karte, einem Sieg, einer Glückssträhne, einem Touchdown oder Ballverlust. Und ich hatte es einfach satt, so satt zu sein. Und gegen Ende habe ich 3 Tage lang gewettet. Nur um College- und Profi-Football zu spielen. Und das war's. Ich war einfach fertig. Ich war fertig mit 24. Das letzte Jahr war einfach nur verdammt brutal. Ja, ich denke, viele Leute können das nachvollziehen. Und ich kann das auf jeden Fall. Die Monotonie gegen Ende. Man macht immer nur das Gleiche, schlägt seinen Kopf gegen die Wand, weil es einfach das ist, was man gewohnt ist. Wann hast du diese Veränderung bei dir bemerkt? Ich kann mir vorstellen, dass du es geliebt hast, als du mit dem Glücksspiel angefangen hast. Wann hat es angefangen, sich von etwas zu wandeln, das vielleicht nur Unterhaltung war, zu etwas, das ein Zwang war? Ich war wahrscheinlich immer zwanghaft, als ich gespielt habe. Ich kann dir ein Beispiel nennen, wenn du zurückdenkst und darüber nachdenkst. Pokerspiele in der Highschool mit meinen Kumpels. Okay, ich nahm absichtlich viel Geld mit, um sie, egal ob mit Karten oder nicht, mit $20 auf der Riverkarte auszutricksen. Ich wusste, dass sie niemals $20 setzen würden. Im Grunde genommen habe ich meine Freunde bestohlen, richtig? Aber ich hatte einen Zwang zu gewinnen, um zu beweisen, wie schlau man war. Für mich ging es darum, schlau zu sein, richtig? Oh, mein Gott, $1000 verdiente ich am ersten Abend an den Flussbooten. Geschafft, einfach, der Code war gelöst, sagte ich. Das Schlimmste, was mir je passieren konnte, war, dass ich gewonnen habe. Und am Anfang, wenn man mit seinen Freunden spielt, kann man sie manipulieren, man kann sie schlagen. Sie sind keine Profis oder klugen Spieler. Doch je höher man in der Karriereleiter steigt und mit Unbekannten, mit zwielichtigen Gestalten spielt, desto schneller ändern sich die Dinge. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich in der Highschool mit meinen Freunden Poker gespielt habe und das Gefühl hatte, gewinnen zu müssen. Ich dachte, es wäre aus Wettbewerbsdenken, aber es stellte sich heraus, dass ich beweisen musste, dass ich in etwas der Beste war, weil ich mich in etwas nie der Beste gefühlt habe. War Glücksspiel während deiner Highschool-Zeit und später, in deinen frühen 20ern, dein Lebensinhalt? Gab dir Glücksspiel ein Gefühl von Sinn? Nein, nein, es gab mir ein Gefühl von Macht. Direkt nach der Schule, Verkauf, Top-Erfolg, Unglaubliches geleistet. Ich hatte sozusagen zwei Leben und habe alles gegeben. Im ersten Jahr nach der Schule habe ich nicht viel gespielt. Ich war verlobt und wollte heiraten. Meine Großmutter lebte noch, aber im Laufe eines Jahres ging diese Beziehung in die Brüche. Meine Großmutter, die mich großzog, starb. Entweder meine Eltern oder meine Großmutter waren zu Hause. Meine Mutter und mein Vater arbeiteten. Also verlor ich meine Großmutter. Ich verlor meinen Verlobten. Ich hatte Freunde, aber nicht viele Freunde. Und ich arbeitete die ganze Zeit. Ich hatte einen Job im Verkauf. Und dann beschloss ich eines Tages, ins Casino zu gehen. Aber wie gesagt, ich gewann $1000 und wir sprechen nie über Zahlen. Während meiner aktiven Programmteilnahme sprachen wir nicht über Zahlen. Deshalb versuche ich, hier nicht über Zahlen zu sprechen. Aber eine Geldsumme. Sicher. Und dann, wie es die fortschreitende Krankheit ist, ging ich immer häufiger hin, immer häufiger. Und wahrscheinlich gewinnt fast jeder, der in diese Sucht gerät. Sie fangen nicht mit Verlusten an. Ich kenne nicht viele Leute, die mit Verlusten anfangen, Rob. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber 10 Kopftreter am Stück beenden das üblicherweise. Und für mich war es immer die Tatsache, dass ich nur einen Gewinn entfernt war. Und dann ist Gott manchmal grausam, aber auf eine freundliche Art, denn er verschafft dir den Sieg. Und du kommst wieder ins Plus. Als ich eine Pechsträhne hatte, rate mal, was dann passiert ist? Ich war immer nur einen Sieg davon entfernt. Und dann habe ich immer diesen Sieg bekommen, richtig? Und dann fühlst du dich zurückversetzt. Es ist nur noch psychische Kriegsführung gegen dich selbst, ein schreckliches Gefühl. Nein, absolut. Wo kommt da das Gefühl der Macht ins Spiel? Denn für einen Außenstehenden, der nicht spielsüchtig ist, mag es sich anfühlen, als wäre man völlig machtlos, weil man ein Glücksspiel spielt. Man kann nicht vorhersagen, welche Karte als nächstes kommt. Woher kommt in dieser Situation das Gefühl der Macht? Warte, warte, wie meinst du, ich kann die nächste Karte nicht vorhersagen? Machst du Witze? Machst du Witze? Fragezeichen. Ich meine es mit Intuition. Ich werde die River-Karte ziehen. Oh, ich sitze hier mit dem Pik-König. Wir spielen High Spade in einem Hole. Ich glaube, niemand hat ein Ass. Oh, ich bin schlauer als dieser Typ hier. Er weiß nicht, was ich habe. Ich werde ihn bluffen. Du denkst doch nicht über solche Dinge nach,
oder? Wenn du nicht an ein Pokerspiel oder einen Blackjack-Tisch gehst oder eine Wette bei einem Buchmacher abschließt, dann tust du das mit der Erwartung, dass du gewinnen wirst.
Nicht, dass du verlieren wirst, wenn du eine gute Chance hast oder die richtige Entscheidung triffst. Oh mein Gott, ich meine, ist das nicht das unglaublichste Gefühl der Welt? Ja, ich verstehe dieses Gefühl der Überlegenheit, dem Casino einen Schritt voraus und das nächste Ereignis vorauszusehen. Wenn du früher gewonnen hast, bist du dann jemals mit etwas von dem Geld gegangen oder war alles investiert? Nein, 100%, 100%. In diesem ersten Jahr habe ich so viel Geld angehäuft. Ich hatte überall, wo ich damals lebte, überall Umschläge mit Bargeld verstreut. Ich habe das Geld nie wirklich angezapft. Ich besorgte mir Kreditkarten, okay? Und ich zockte mit den Kreditkarten und im Grunde genommen stellte ich sicher, dass ich weiß nicht, ob es das heute überhaupt noch gibt, Schecks zu den Kreditkarten bekam. Man bekam also seine Kreditkarte per Post zugeschickt und sie schickten einem Schecks. Man jonglierte mit 3 Kreditkarten, richtig? Du hast, weißt du, $10.000 Schulden auf dieser Karte. Die Mindestrate beträgt X. Ich habe noch einen Restbetrag auf dieser Kreditkarte. Ich zahle $3.000 auf mein Girokonto ein und schreibe einen Scheck über $3.000 zur späteren Rückzahlung. Ich habe also im Grunde genommen versucht, mein Glücksspiel mit einem Kreditrahmen auf meinen Kreditkarten zu finanzieren. Im Grunde genommen habe ich das Geld ausgeschöpft. Das gibt es heute noch, sicher. Man schießt also Geld aus. Und ich hatte immer Bargeld. Es war wie das Image eines großen Tiers. Und ich glaube nicht, dass die Leute heute noch mit Bargeld rumlaufen. Aber Rob, für mich wäre das nichts gewesen. Und ich war so ein Arsch. Denn wenn ich mir im Feinkostladen ein Sandwich gekauft hätte, hätte ich wie ein großes Tier meine Brieftasche herausgeholt. Die Geldklammer war so dick. 2, 3, 4.000 Dollar in bar. Wer läuft mit 21 oder 22 Jahren mit 2 oder 3.000 Dollar in bar herum? Das ist doch verrückt. Man denkt einfach, man hat diese verrückte Wahrnehmung, als ob es irgendjemanden interessiert. Wen würden 3 oder 4.000 Dollar Bargeld interessieren? Aber es war nur dieses Image und diese Persönlichkeit, die man aufbauen wollte. Es ist nur Fassade. Wenn ich heute darüber nachdenke, denke ich mir, oh mein Gott, wie verdammt verrückt war ich? Fühlt sich Glücksspiel eher nach Stress als nach Spaß an? Du bist nicht allein. Millionen von uns wissen, wie es ist, wenn man sagt, nur noch eine Wette, oder diesen Drang verspürt, der wirklich schwer zu erklären ist. Deshalb freue ich mich, euch von eWife zu erzählen, einem Sponsor des heutigen Videos. Stellt euch vor, ihr habt einen Genesungsbegleiter direkt in eurer Tasche. Jemand, der wirklich versteht, was ihr durchmacht. Keine Vorträge, kein Druck, nur praktische Tools und echte Unterstützung. Wenn diese schwierigen Momente kommen, jetzt eWife herunterladen. Garantiert kostenloser Zugriff bis 2026. Keine Testversion, die komplette Plattform kostenlos. Denn eWife glaubt an Unterstützung für alle. Ladet eWife noch heute herunter und macht den ersten Schritt, um eure Beziehung zum Glücksspiel zu ändern. eWife ist nur in ausgewählten Ländern verfügbar. Das wirft die Frage auf, oder? Wenn ihr in eurem Verkaufsjob gerade so richtig durchstartet und beruflich erfolgreich seid, warum kommt dann immer noch der Zwang auf? Warum kommt immer noch das Bedürfnis auf, dies durch Glücksspiel zu erreichen? Unterscheidet sich das Geld, das du mit Glücksspiel verdienst, von dem Geld, das du mit deinem Job verdienst? Eine Nacht brachte mir so viel ein wie ein Monat. Und ich liebe meinen Job. Mein Job hat mir Spaß gemacht. Ich hatte einen tollen Job. Glücksspiel hat noch mehr Spaß gemacht. Man bekommt ein paar Könige ausgeteilt. Der Dealer sitzt auf einer 6. Oh, teilt die Könige und verdoppelt. Junge, das ist doch anders, oder? Das ist eine andere Welt. Sicher. Und wenn man nicht Teil dieser Welt ist, wird man es nie verstehen. Man wird es einfach nicht verstehen. Aber wie du schon sagtest, am Anfang bin ich immer weggegangen. 3.000, weggegangen, 5.000, weggegangen. Dann, gegen Ende, bleibt man und bleibt und bleibt. Was hat meinen Untergang verursacht? Ich war in Las Vegas, das war meine 2. oder 3. Reise dorthin. Das war im Sommer 1992. Und ich habe nicht oft Krebs gespielt, okay? Ich war ein Blackjack-Typ, ich wusste schon vorher, wie man Krebs spielt. Ich setze mich an einen Krabbentisch und beginne mit kleinen Einsätzen. Ich glaube, mein Grundgehalt betrug damals $22.000. Und ich habe vielleicht $8.000 oder $9.000 im Jahr an Provisionen verdient. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Das müssen also 90 gewesen sein. Ja, 92. Ja, wahrscheinlich 92. Und ehe ich mich versah, ging ich von $25-Wetten auf $50-Wetten, weil ich mehr gewann als bei $100-Wetten. Ich machte innerhalb einer halben Stunde 3 Zusatzwetten. Diese 3 Wetten brachten mir 7-mal mein Jahresgehalt. Mein Kumpel Greg war bei mir. Er war kein verkommener Spieler. Er war kein zwanghafter Spieler. Er spielte ein bisschen. Das war das erste Mal. Jetzt ist es Zeit fürs Abendessen. Und er sagte zu mir, lass uns hier verschwinden. Lass uns essen gehen. Ich sagte, nein, ich gehe nicht. Er sagte, du bist krank. Das war das erste Mal, dass mir jemand sagte, dass ich krank sei. Wir wohnten im Mirage, damals im Mirage in Vegas. Ich sah meinen Kumpel erst am Morgen. Als der Morgen anbrach, fuhren wir zum Flughafen. Ich hatte keinen Cent. Jede Kreditkarte war ausgeschöpft. Er musste mir einen frozen Joghurt kaufen, das musste er nicht. Aus reiner Herzensgüte kaufte er mir am Flughafen einen frozen Joghurt und bezahlte mir, damit ich mein Auto aus dem Parkhaus des Flughafens O'Hare rausfahren konnte. Mit diesem Flugzeug, dieser Luftstrom nach Hause, korrekt, jedes Versprechen. Warum? Das mache ich nie wieder. Nie. Nie. Wie konnte ich nur nicht weggehen? Das war der große Gewinn. Und ich gewann 3 weitere Wetten nach den ersten 3. Wie konnte ich nur nicht weggehen? Richtig, das war der Grund. Warum? Warum? Auf dem Heimweg stieg ich in mein Auto. Ich schlage meinen Kopf aufs Lenkrad und schlage aufs Armaturenbrett. Warum? Das mache ich nie wieder. Du bist fertig. Du bist kaputt. Da ist ein Umschlag. Nimm den Umschlag. Steig ins Auto. Fahr zum Riverboat Casino. Setz dich. Ich gewinne genug, um zurück zu sein. Nicht annähernd so viel, wie ich in der Nacht zuvor verloren habe. Aber es waren Tausende. Und ich war zurück, richtig? Du hast es vergessen. Aber dieser Rob, das war die Nacht, in der ich anfing, von Karten zu träumen. Das ist die Nacht, in der es anfing. Und es hörte nie auf. Und dann von 92 bis 93, das war einfach ein Jahr der Hölle, ein Jahr der Hölle. Und die Sache war, dass es niemand wusste, weil ich funktionierte. Ich war ein funktionierender, degenerierter, zwanghafter Spieler. Ich funktionierte voll und ganz in meinem Job. Ich war hervorragend in meinem Job. Jemand, der das hört und vielleicht nicht nachvollziehen kann, wie du und ich gespielt haben, könnte denken, dass du in dieser Nacht im Mirage gierig warst. War es Gier oder war es etwas anderes? Oh, ich wollte mehr. Hey, verdammt, warum kann ich nicht 3 weitere Zusatzwetten abschließen? Also, ich schaue. Die Leute kamen an den Tisch, die Pitbosse sind hier. Ich bin steinreich. Ich stehe im Mittelpunkt. Ich bin der König des Krebstisches. Das sieht man doch in Filmen, oder? Wenn man nicht so tickt wie wir, kann man das nicht verstehen. Aber eine der großartigen Dinge, die ich in meiner Genesung gelernt habe, ist, dass es egal ist, was andere denken, außer mir selbst. Ich bin mir sicher, dass dich das Leute fragen werden, wenn sie herausfinden, dass du ein genesender Spieler bist. Du hattest ein Glücksspielproblem. Die erste Frage ist, warum konntest du nicht einfach aufhören? Es ist egal, warum ich nicht aufhören konnte. Das Einzige, was heute oder für mich zählt, ist zu wissen, dass ich nicht aufhören kann. Und da ich nicht aufhören kann, ist es auch egal, warum. Ich spiele nicht, weil ich die Konsequenzen kenne. Leute, die dem Warum nachjagen, das ist doch lächerlich. Als ob das Wissen um das Warum etwas, das unkontrollierbar ist, kontrollierbar machen würde. Das ist ein Trugschluss, das ist lächerlich, deshalb habe ich mich nie mit dem Hinterfragen oder dem Entdecken des Warums befasst. Und den Leuten, die ich sponserte, betreute oder beriet, sagte ich immer, vergiss das Warum. Vergiss es. Es spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass du es nicht kannst, und es spielt keine Rolle, was andere denken. Mach es einfach wieder gut, lebe ein gutes Leben, und alles wird sich von selbst regeln. Dem kann ich überhaupt nicht widersprechen. Und oft geht es in Podcasts wie diesem darum, das Warum aufzudecken. Es geht darum, tiefer zu graben. Aber am Ende des Tages musst du dir im Grunde nur bewusst machen, dass es immer auf die gleiche Weise endet, wenn du als zwanghafter Spieler spielst. Es besteht also kein Grund, diesen Weg weiter zu beschreiten. Erzähl uns von der letzten Nacht oder dem letzten Tag, an dem du gespielt hast. Was war es, das dich dazu gebracht hat, es endlich hinter sich zu lassen? Es begann also an einem Freitagabend, bei einem College-Football-Spiel. Ich hatte diese kleine Bar, in die ich ging, und ich war wie ein großer Hit. Sie hatten Tische und es waren im Grunde genommen halboffensive Bars. Ich würde sie als eine Art Sportsbar, Familiensportbar, und sie hatten diesen Tisch ganz vorne, wo sie den großen Bildschirm hatten. Und damals, Gott sei Dank, das war 1993. Die großen Bildschirme waren große Konsolen. Sie hatten keine Flachbildschirme wie heute. Sie hatten diesen Tisch und sie spannten ein kleines Seil für mich auf, damit ich den großen Schuss abfeuern konnte. Sie besorgten mir meine Lieblingskellnerin. Ich brachte ein oder zwei meiner Freunde mit und wir hielten Hof, richtig? Hoffe, ich werde einfach zerfetzt. Freitagabend, Samstag, College-Spielbeginn. Wir waren den ganzen Tag in derselben Bar. Selten trank ich beim Zocken, jedes Spiel verlor ich. Ich flippe aus. Ich verliere jedes Spiel, wenn das möglich ist, richtig? Es ist, als ob Gott mir eine Nachricht schickt, jedes Spiel zu verlieren. Ich habe ein Drake-Spiel angefangen. Samstagabend geht es weiter. Ich habe diese Bar nie verlassen. Ich bin um 9.30 Uhr, 10 Uhr morgens angekommen. Ich bin bis 11 Uhr abends geblieben. Sonntags gehe ich nirgendwo hin. Ich sitze allein im Wohnzimmer eines Hauses, das ich gemietet habe. Und ich verliere Spiele, die man nicht verlieren sollte. Als die Spiele um 15 Uhr beginnen sollten, war ich fertig. Ich war fertig, fertig. Ich konnte nicht mehr weitermachen. Ich schaffte den Anruf beim Buchmacher nicht. Ich war es leid, so müde zu sein. Zum ersten Mal fiel ich im Wohnzimmer auf die Knie und betete. Und das war das erste Mal seit Jahren, denn vorher war ich Gott. Ich war mein eigener Gott. Ich fiel auf die Knie und betete. Ich betete um Gnade und Frieden. Und dann diese kleine Stimme. 1800 Gambler, ruf 1800 Gambler an. Ich griff zum Telefon und rief diese Nummer an. Und am anderen Ende des Telefons war eine Seele, die mir sagte, ich solle heute Abend zu einem Treffen gehen. Es gibt eins in Niles, Illinois. Es ist etwa 35 Meilen von meinem jetzigen Standort entfernt. Steig in dein Auto und fahr zu diesem Meeting. Und genau das habe ich getan. Ich bin zu einem Meeting gegangen. Es war an einem Sonntagabend. Ich bin am Sonntagabend zu diesem Meeting gegangen und dann am Dienstagabend zu einem weiteren. Wie war es, zu diesem Meeting zu gehen? Hattest du das Gefühl, dass du dich sofort mit den Leuten dort identifizieren konntest? Oder waren sie eher zögerlich? Oh, das ist eine gute Frage. Damals, als ich zur Generalversammlung ging, gab es keine jungen Leute. Es ist einfach nicht dasselbe wie heute. Es war nicht so üblich. Okay, ich gehe in diesen Raum und es sind verdammt alte Leute. Ich bin nicht jung, sie sind alt. Diese Typen, ich bin jetzt alt. Aber damals fandest du 45, 50 schon alt. Ich habe nichts mit diesen Typen gemeinsam. Und es ist einfach, die Unterschiede zu sehen, wenn man eigentlich die Gemeinsamkeiten sehen sollte. Ich denke mir, was habe ich gemeinsam? Diese Typen, sie sind Hausmeister, sie sind Klempner, sie sind Banker, sie sind Anwälte, sie sind Ärzte. Alle waren in diesem Besprechungsraum, aber sie waren alle alt und verheiratet mit Kindern. Dann nimmt mich ein Typ mit und wir gehen den Flur entlang und er hat dieses kleine Buch, richtig? Er hat dieses kleine Buch. Und er stellte mir diese Fragen. Es waren 20. Ich habe 14 davon mit Ja beantwortet. Bei den anderen 6 schwankte ich, wie wir alle wahrscheinlich an diesem ersten Tag. Und von diesem Tag an wurde ich von Rich Galano zu Rich G., einem zwanghaften Spieler. Ich sagte nur, scheiß drauf, Leute. Was ihr sagt, mach ich. Mein Denken hat mich hierher gebracht. Und wenn ich so weitermache, bekomme ich dieselben Ergebnisse. Also, Glück gehabt. Ich habe mich verdammt nochmal ergeben. Ich ergab mich. Ich hörte auf. Ich gab alles auf. Ich hörte mit dem Glücksspiel auf. Ich gab meine Denkweise auf. Und ich übergab es Gott. Und ich übergab es dieser Gruppe von Landstreichern, Außenseitern. Richtig, es ist wie eine Insel der unpassenden Spielzeuge. Was hat sich danach in deinem Leben verändert? Und was hast du dadurch erreicht? Nun gut, gute Frage. Mein Sponsor Wayne B. ist unglaublich. Er ist seit über 35 Jahren clean. Beim zweiten Treffen Dienstag sagte Wayne, Rich, alles, was ich je durch Glücksspiel zu erreichen glaubte, erreichte ich, ohne zu spielen. Was also erhoffte ich mir vom Glücksspiel? Bekanntheit, Geld, Macht, Frauen, Glück, Aufregung. Nichts davon hat mir geholfen. Es hat mir genau das Gegenteil gebracht. Was habe ich erreicht, indem ich nicht gespielt habe? Ich gründete ein Unternehmen, baute es auf, heiratete das Mädchen aus meiner Geschichte, wir trafen uns wieder, heirateten, gründeten eine Familie mit 5 wunderbaren Kindern, bauten ein tolles Unternehmen auf, mit großartigen Partnern und Partnerschaften. Mir wurde klar, dass ich die Action nicht brauchte. Es gab anderswo genug Action. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass die Leute das hören, denn junge Leute heutzutage. Ich würde sagen, junge Leute, ich fühle mich wie ein alter Mensch, wenn ich das sage. Aber ich stufe sie in diesem Sinne als 18- bis 24-Jährige ein. Viele von ihnen glauben, dass Sportwetten speziell Investitionen sind und dass es eine Möglichkeit ist, mit seinem Wissen und seinen Fähigkeiten Vermögen anzuhäufen. Langfristig lässt sich damit Geld verdienen. Zu hören, dass man sich, wenn man es hinter sich lässt, tatsächlich dafür öffnet, nicht nur finanziell, sondern in jeder Hinsicht erfolgreich zu sein, ist genau der Grund, warum ich dich in diesem Podcast haben wollte. Ich würde sagen, dass du eine Leistungsträgerin bist. Und du hattest erwähnt, dass Leistungsträger oft heimlich mit Sucht zu kämpfen haben. Sie sagten, sie führen ein Doppelleben. Was würden Sie jemandem sagen, der sich gerade in derselben Situation befindet, einem Leistungsträger, der verheimlicht, was in seinem Leben vor sich geht? Es ist ein sinnloses Unterfangen. Wie viele Unternehmen gibt es heute, die auf Sportwetten wetten? Oh, die gibt es nicht. So etwas gibt es nicht. Es gibt keine eingetragenen Unternehmen, die Geld nehmen und dann spielen. Es ist genau das Gegenteil. Diejenigen, die die Wetten annehmen, gewinnen. Das Haus gewinnt immer. Wenn sie nicht gewinnen würden, gäbe es überall Unternehmen. Hey, unser Geschäft ist das Glücksspiel. Das existiert nicht, weil es ein sinnloses Unterfangen ist. Es ist nicht gewinnbar. Ganz und gar nicht. Ich glaube nicht, dass es auch nur annähernd einen erfolgreichen Spieler gibt. Ich denke, jeder, der dir das erzählt, redet Unsinn. Er ist ein Lügner und ein Lügner, denn ich habe meine eigene Erfahrung. Jeder wusste von meinen Gewinnen. Oh, ich war der Erste, der mit meinen Gewinnen geprahlt hat. Diese Kombiwette habe ich gewonnen. Ich habe ihnen nie von meinen Verlusten erzählt. Ich hatte vielleicht $4.000 in bar in meiner Brieftasche und meiner Geldklammer dabei. Aber ich hatte $20.000 auf 3 Kreditkarten. Was würden Sie jemandem sagen, der das gerade tut? Sie laufen heute mit einer Geldklammer herum. Sie laufen herum und haben einen guten Job, aber sie verstecken sich vor der Welt. Wenn sie weiterspielen, haben sie 3 Möglichkeiten. Gefängnis, Wahnsinn und Tod. Das ist alles. Das werden sie. Und Wahnsinn ist noch viel schlimmer. Es ist keine Irrenanstalt. Es ist wie Kartenspielen. Es ist, als würde man in einer Fantasiewelt leben. Selbst wenn sie den großen Gewinn erzielen und sich rächen, werden sie nie aufhören. Wenn sie das zugrunde liegende Problem nicht angehen. Denn für mich war das Glücksspiel nichts als ein Symptom. Es war ein Symptom für ein größeres Problem. Dieses größere Problem war mein Ego. Für Menschen in dieser Situation ist es so schwierig, sich das Konzept des Aufhörens vorzustellen. Denn ich denke, wenn man sich in einer so wettbewerbsorientierten Gruppe befindet, wie sie auch bei Sportlern vorkommen, wird einem immer beigebracht. Hey, wenn du es immer wieder versuchst, wenn du weit erlernst und experimentierst, wirst du es herausfinden und gewinnen. Warum ist Glücksspiel eine der wenigen Ausnahmen von dieser Regel? Okay. Von klein auf wird uns beigebracht, dass Aufgeber niemals erfolgreich sein werden. Verdoppele deinen Einsatz, strebe mehr an. Gib nicht auf. Okay, der einzige Weg, wie wir gewinnen können, wenn wir ein zwanghafter Spieler sind, ist aufzuhören, uns zu ergeben. Das Buch handelt davon, sich von den Dingen zu lösen, die einen zerstören. Man gewinnt im Leben, indem man aufgibt, indem man sich von Menschen löst, die einen schlechten Einfluss haben, und von Dingen, die das eigene Leben zerstören. Im Geschäftsleben lässt man Entscheidungen fallen, die nicht zum Wachstum beitragen. Wenn unsere Väter uns sagen, gib nicht auf, wer aufgibt, hat nie Erfolg, oder unsere Onkel, unsere Freunde oder unsere Trainer, dann meinen sie es eigentlich gut. Aber das ist nicht immer praktikabel, vor allem nicht bei Menschen, die eine Sucht haben. Ich würde dir also sagen, dass du nur gewinnen kannst, wenn du aufhörst. Das ist alles. Es gibt keinen anderen Gewinn. Es gibt keine Rettung. Es gibt keine Hand. Es gibt keinen großen Gewinn. Nichts außer aufhören. Weißt du, heutzutage ist Glücksspiel praktisch ganz anders als damals, als du es in den 90ern betrieben hast. Was hat sich geändert, worüber sich die Leute im Klaren sein müssen? Und was hätte sich an deinem Ansatz zur Genesung geändert, wenn du es heute versuchen würdest? Als ich gespielt habe, musste ich arbeiten. Ich meine, beim Spielen arbeiten. Ich habe also nichts anders gemacht als du, aber du musstest härter arbeiten. Wenn ich Blackjack spielen wollte, musste ich ins Auto steigen und zum Riverboat Casino fahren, das 30 Minuten entfernt war. Ich musste zum Telefonhörer greifen, um meinen Buchmacher anzurufen. Es gab kein Internet. Ich konnte nicht online gehen und mir jedes kommende Spiel oder die Quoten ansehen. Ich musste mir eine Zeitung besorgen oder den Buchmacher anrufen und fragen. Wie sind die Quoten? Und ich sagte dann, ich rufe zurück. Und es gab keine NFL-Red-Zone. Man konnte sich immer nur ein lokales Spiel ansehen. Satellitenfernsehen war damals noch keine große Sache. Und man musste auf die Ergebnisse des anderen Spiels warten. Es war anders. Man konnte eine Wette platzieren und sich zurücklehnen. Heute muss man kein einziges Mal einen Fuß in ein Casino setzen. Denn es ist sein Casino. Es ist sein Casino und es ist so konzipiert, dass es einen in seinen Bann zieht. Die wissen, was sie tun. Sie haben Ingenieure, sie haben Wissenschaftler, sie haben Psychologen, sie haben Meinungsmacher, sie haben Logarithmen. Sie wissen, was sie tun. Und alles ist darauf ausgelegt, einen so früh wie möglich in ihren Bann zu ziehen. Und einen so lange wie möglich als Kunden zu behalten. Und das ist der Unterschied. Es ist wie Tag und Nacht. Und wenn man Rich Galliano aus dem Jahr 1991 genommen und ihn 2025 fallen gelassen hätte, wäre mir am Freitag das Gehirn weggeblasen worden und am Dienstag wäre mein Gehirn weggeblasen worden. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft hätte. Jedes Footballspiel ist jetzt ein Krebsspiel. Jeder Spielzug ist ein Würfelwurf. Und das hört nicht auf. Und es gibt einen Dopaminschub nach dem anderen nach dem anderen. Und oh mein Gott, ich fühle mit den Kindern von heute. Ich fühle mit ihnen. Und ich weiß, was in diesen Meetings vor sich geht. Ich weiß, wer reinkommt und wie viele Leute reinkommen. Und diese Kinder, hoffentlich sehen diese Kinder diesen Podcast. Wenn Sie ein Problem haben, holen Sie sich so schnell wie möglich Hilfe. Nehmen Sie den Hörer ab. Geh zu deinen Eltern. Geh zu deinen Freunden. Tu etwas. Lass das nicht so weitergehen, denn mit jedem Tag, der so weitergeht, gerätst du tiefer und tiefer und tiefer. Und wenn du tief genug drin bist, werden die Ergebnisse nicht gut sein. Die Ergebnisse werden sehr düster und sie werden sehr schnell düster. Ja, ich denke, Sportwetten haben sich grundlegend verändert. Und mir gefällt, dass du es wie ein Glücksspiel gesagt hast. Denn ich sage immer, dass Sportwetten die neuen Spielautomaten sind und so, wie sie konzipiert sind, passiert alles so schnell. Deshalb ist es wichtig, solche Gespräche zu führen und die Botschaft zu verbreiten, dass Spielsucht real ist. Es gibt Hilfe und die Ressourcen nehmen zu, aber sie steigen nicht annähernd so schnell wie das Glücksspiel selbst.
Ich hatte mein eigenes Erwachen zu Hause. Ich habe 5 Kinder. Ich mache das gerade nach der Pandemie durch. Mein 14-jähriger Sohn. Ich gehe die Kreditkartenabrechnungen durch. Microsoft, 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 Microsoft. Was ist das? Ich rufe die Kreditkartenabrechnung des letzten Monats auf. Microsoft, 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 Microsoft. Dann gehe ich 3 Monate zurück.
All diese Microsoft-Rechnungen. Was zur Hölle geht hier vor sich? Es sind diese Fantasy-Packs, die Madden-Fantasy-Packs. Mein Sohn ist im Glück. Sein Vater bin ich. Ich weiß, wie das ist. Wir haben es im Keim erstickt. Wir haben meinen Sponsor angerufen und das herausgefunden. Aber wenn es bei mir zu Hause passieren konnte, wo ich einen zwanghaften Spieler aus 2 Meilen Entfernung erkennen konnte, konnte ich es nicht sehen. Nicht, weil ich nicht aufgepasst hätte, sondern weil ich die heutige Technologie nicht verstanden habe. Dann habe ich angefangen zu recherchieren und wurde mir klar, dass das, was sie tun, kriminell ist, weil sie es auf die Jüngsten der Jungen abgesehen haben. Das ist es. Es ist Disneyland, Disney World, Mardi Gras, Vegas, der 4. Juli, alles in einem. Du öffnest das Pack und bekommst Explosionen, Emojis, Konfetti, Applaus und Jubel. Die wissen, was sie tun. Und hör mal zu. Du bist da draußen, du bist das Produkt. Du bist das Produkt. Du bist derjenige, auf den sie es abgesehen haben. Du bist es. Sie locken dich mit dem größten Köder von allen an. Und sie tun das nicht, weil sie dich mögen. Sie tun das, weil sie dein Geld wollen. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Und diese Recherche und diese Erkenntnis haben dich dazu motiviert, dein Buch zu schreiben? Nein, ich habe mein Buch für meine Enkel geschrieben, die noch nicht geboren sind. Okay, und ich wollte, dass sie wissen, wer ihr Großvater oder ihre Großväter waren, die alle ihre Fehler hatten. Und als ich anfing, das Buch zu schreiben, sollte es nur für mich sein. Ich wollte im Grunde eine Art Tagebuch schreiben. Und ich gab es einigen engen Freunden und sie sagten, das darf nicht nur für dich sein. Du musst dieses Buch mit der Welt teilen. Dieses Buch ist unglaublich. Das ist verrückt. Das ist kein Buch über Glücksspiel, okay? Es ist ein Buch über einen Jungen, der in einer Kleinstadt aufwächst, in der es nicht viel gibt. Der Junge bekommt einen Job als Verkäufer. Dann wird er ein zwanghafter Spieler. Dann gibt er das Spielen auf, gründet ein erfolgreiches Unternehmen und lebt nebenbei ein unglaubliches Leben. Das Buch trägt den Titel Down to the Wire: The Outlandish Tales of How I Quit Gambling to Win Big. Es ist kein Buch über Glücksspiel. Es ist ein Buch über einen Jungen, der gespielt hat. Es ist ein Buch für Leute, die mit Spielsucht zu kämpfen haben oder sich davon erholen. Aber es ist auch für Leute, die ein Unternehmen gründen wollen. Es ist für Leute, die ein Unternehmen haben. Es ist für Leute, die darüber nachdenken, ihr Unternehmen zu verkaufen. Es ist für Investmentbanker. Es ist für private Equity-Firmen. Es ist für Leute, die sich für Selbsthilfe interessieren. Ich meine, die Figuren in diesem Buch. Ich habe mich mit Paul Stanley angefreundet, dem Leadsänger von Kiss. Okay, ich habe mich mit Toby Keith angefreundet. Ich bin mit Toby Keith auf die Wildschweinjagd gegangen. Ich bin mit ehemaligen Navy Seals, die an den Osama Bin Laden und Captain Phillips Einsätzen teilnahmen, Wildschweine jagen gegangen. Es gibt Geschichten über meine geschäftlichen Kämpfe mit allen möglichen Gegnern. Es gibt ein Gerichtsdrama, als ich mein Unternehmen gründete und meine frühere Firma mich verklagte. Ich wurde in einen unglaublichen Gerichtsprozess verwickelt, der mich fast ruinierte. Als ich mit dem Glücksspiel aufhörte, war mein Leben danach einfach unglaublich. Einfach weil ich so leben konnte. Selbst wenn du nicht geschäftlich tätig bist oder nicht zocken willst, ist in diesem Buch etwas für dich dabei. Es ist schnell gelesen. Obwohl es 400 Seiten hat, geht es super schnell. Falls du als Elternteil dies hier siehst und ein Kind hast, das Probleme hat, dann kaufe dir dieses Buch. Du wirst eine Menge lernen. Den Link zu dem Buch findest du in der Beschreibung des Videos. Rich, danke, dass du dir heute Zeit für unsere Fragen und deine Geschichte genommen hast. Hoffentlich findet jeder im Publikum etwas Nützliches in deinen Worten für ein besseres Leben. Bist du im Publikum und möchtest eine weitere Geschichte von jemandem in Genesung hören? Dann schau dir dieses Video an. Gemeinsam geht's weiter.